Fellner live. Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Fellner, unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Fellner live.
Das UI24TV Wahlbarometer.
Schönen guten Abend, willkommen zurück zu unserem Wahlbarometer mit der aktuellen Umfrage der Woche und unseren drei Analysten, Peter Westenthaler, Maria-Joach Kallert und Josef Czapp.
Hallo.
Wir schauen wie immer zum Start auf die Sonntagsfrage. Wir haben es uns gerade mit Professor Beutelmeier schon in allen Details angeschaut, aber hier noch einmal für Sie eingeblendet. Aktuelle Sonntagsfrage diese Woche. Die FPÖ kommt in der Hochrechnung weiterhin auf 27%. Die SPÖ kann immerhin 2 Prozentpunkte zulegen, ist jetzt bei 24, damit jetzt deutlich auf Platz 2 und nur noch 3 Prozentpunkte hinter der FPÖ. Die ÖVP stagniert bei 20%, damit klar auf Platz 3. Die Neos plus 1 kommen auf 10%, Grünen verlieren einen Prozentpunkt, sind bei 9%, Bier ebenfalls minus 1 bei 5%, jetzt schon das dritte Mal hintereinander, dass da ein Minus bei der Bierpartei steht, und die KPÖ ebenfalls mit einem Minus mit 4%, nur noch hauchdünn im Nationalrat vertreten. Zur Feier des Tages muss ich sagen, aus Ihrer Sicht, oder? Darf einmal der Josef Czapp beginnen?
Oh, ja, ja.
In den letzten Wochen gab es ja nicht immer so viel quasi für Sie positiv zu analysieren. Heute immerhin, die SPÖ kann einmal zulegen, sind zwar noch immer 3 Prozentpunkte Abstand zur FPÖ, aber es geht zumindest leicht aufwärts. Gab es irgendein Ereignis, wo Sie sagen, daran können Sie es festmachen?
Es gibt ein nicht enden wollendes Ereignis, nämlich der Satz, streiten zwei, freut sich der Dritte. Und in dem Fall ist das wirklich so. Und meine Analyse war immer die, der eine geht weiter runter, der andere kommt weiter runter, vielleicht geht der Erste wieder ein bisschen rauf. Aber in der Mitte ist die Stabilität und die legt sogar zu. Und ich schließe nicht aus, dass eines Tages Sie mich fragen werden, was sagen Sie eigentlich, dass jetzt die SPÖ Erster ist. Also ich tue mich jetzt schon vorbereiten auf die Frage. Irgendwann wird sie kommen, wenn es da so weitergeht. Aber es zeigt aber auch, dass dieses Aufarbeiten der Zusammenarbeit zwischen FPÖ und ÖVP, dass das natürlich auch Blessuren mit sich bringt. Die ÖVP liegt mir aber immer noch viel zu gut da, muss ich sagen. Weil für das, dass die 24 Jahre lang den Innenminister gestellt hat, 8 Innenminister gehabt hat und jetzt versucht, die 17 Monate des Kickl zu verwenden, um ihm alles zuzuordnen, was mit diesem sogenannten oder vermeintlichen Spionagefall zusammenhängt, das ist so dermaßen durchschaubar, dass sie das da eigentlich, das wird sie noch niederschlagen. Also ist alles noch frisch. Aber damit du jetzt nicht die FPÖ exkulpieren, ja, auch der Herr Kickl hat Fehler gemacht als Innenminister, das ist überhaupt keine Frage. Aber ich finde, die zwei haben da eigentlich jetzt sich hineingearbeitet in eine Situation, wo ich hoffe, die SPÖ weiter davon profitieren kann und auch mehr Gehör findet für ihre Forderungen und für ihre Vorstellungen. Und die Grünen haben ja auch da ein Minus, sicher gerade, die sind da mitgehangen, mitgefangen. Die haben echt, die werden das bis zum bitteren Ende machen und aus. Bin ich drin, bin ich draußen. Dieser grüne Spruch wird auch da wieder belebt werden. Die Neos, das sind so richtige Konjunkturpartei, jetzt haben sie wieder 10%. Die KPÖ schwächelt, das ist interessant. Die schwächelt, weil dieser Hype, diese Erwartungshaltung, es könnte den Bürgermeister in Salzburg auch noch und KPÖ nicht aufzuhalten und es geht wie eine rote Walze bis Wien, gar nichts. Die sind nach dem, was da steht, nicht mehr ein Hoffnungsträger für ihre Wähler, fürs Parlament. Der Bierpartei ist das Bier ausgegangen, wenn ich mir das da ausschaue, das sind nur mehr 5%. Wenn der nur mehr 1% verliert, kann er Apfelsaft ausschenken, weil dann ist das sozusagen vorbei, was er da als Hoffnungsträger gebraucht hat. Also ich bin da eigentlich ganz guter Dinge. Beeindruckend finde ich die 27% von der FPÖ im Zusammenhang mit dem, was da gerade in der öffentlichen Debatte abläuft. Ja, ich hätte mir gedacht, die werden da heute ein Minus haben, das satt ist, aber das ist offensichtlich nicht so. Also will ich die anderen gar nicht kommentieren. Ich bin sehr zufrieden und mit dem, was bei der SPÖ dort steht.
Wenn sich zwei streiten, freut sich der Dritte. War das vielleicht ein bisschen falsch angelegte Strategie der ÖVP, sich da jetzt so auf die FPÖ in dieser Spionageaffäre einzuschießen, weil der Bumerang feuert ja jetzt zumindest auch teilweise zurück. Ja. Die FPÖ schießt sich wiederum auf die ÖVP ein. Und es ist ja wirklich so, dass da jetzt eine ziemliche Schlammschlacht ist, wo keine der zwei Parteien derzeit anscheinend profitieren kann.
Ja, ob es eine kluge oder eine nicht so kluge Strategie war, werden die nächsten Wochen zeigen. Ich finde es nur immer sehr beeindruckend, dass doch eine gewisse Wehleidigkeit in den anderen Parteien herrscht, wenn dann sie selber in einem Untersuchungsausschuss gefragt werden. Etwas, was die FPÖ und die SPÖ und die Grünen mit großer Begeisterung das letzte Jahr bei den ÖVP-Untersuchungsausschüssen gemacht haben. Das, was jetzt diskutiert wird, ist meines Erachtens überhaupt nicht erfreulich. Wenn bei dieser Spionagegeschichte hier wirklich Schaden für Österreich entstanden ist, dann ist das bedenklich und dann muss das natürlich, es muss in jedem Fall aufgearbeitet werden, um auch festzustellen, ob Schaden für Österreich entstanden ist, welcher Schaden für Österreich entstanden ist und wer die Verantwortung dafür trägt. Das werden hoffentlich in den nächsten Wochen und Monaten die Ermittler auch entsprechend feststellen. Und welche Auswirkungen das dann auf allfällige Wahlergebnisse im September haben wird, werden wir ja sehen. Die Untersuchungsausschüsse laufen jetzt gerade. Also wir wissen noch nicht, was genau heute herauskommen wird. Wir sind in den Umfragen unverändert, wie es auch in den letzten Wochen war. Die FPÖ scheint unerschütterlich zu sein, also ihre Wähler oder ihre Sympathisantinnen und Sympathisanten stehen zur FPÖ. Die SPÖ profitiert, da gebe ich dem Josef Czap absolut recht, vom Nicht-Vorkommen, möglichst rausgehalten, so nach dem Motto, wenn ich nichts tue, kann ich auch nichts falsch machen, also kann keine dummen Vorschläge können da kommen von wo immer innerhalb der SPÖ. Und das dürfte offensichtlich helfen, obwohl es sich in den Rohdaten ja nicht verändert hat, aber das könnte aus den vorwöchigen Rohdaten kommen in der Hochrechnung. Ja, und die ÖVP plus minus null ist auf einem unerfreulichen Tiefpunkt, der wirklich innerhalb der Parteigeschichte nicht sehr lustig ist und die wird sich sehr anstrengen müssen, um in den nächsten Wochen und Monaten sowohl bei der EU-Wahl als auch bei der Nationalratswahl zu punkten.
Herr Westenthaler, wie gesagt, FPÖ weiter stabil bei den 27%, also zumindest derzeit dürften diese Angriffe vielleicht, wie sagt man, so ein bisschen zu einer Wagenburg-Stimmung führen, dass die FPÖ-Wähler tendenziell sagen, jetzt erst recht, oder wie interpretieren Sie das?
Ja, die Maria Achrallert hat schon richtig gesagt, die freiheitlichen Sympathisanten und Wähler sind insofern unerschütterlich, weil sie nicht dumm sind. Und weil doch jeder mit freiem Auge, da braucht man kein Politikexperte sein und kein Berater sein, jeder Mensch erkennt mit freiem Auge das Spiel, das miese Spiel der ÖVP in dieser Geschichte. Ich meine, die Abteilung für Spionage und Diskreditierung und Diffamierung unter der Führung des allseits beliebten Trios gescheiterter Kanzler Nehammer, erster, zweiter, 300.000 Euro Mann, das ist aufgedeckt worden, dass der 300.000 Euro im Jahr verdient aus öffentlichen Geldern, Stocker, und die Politwitzfigur des Jahres Hanger. Ich meine, dieses Trio führt derzeit eine Schlammschlacht der Diffamierer, der Berufsdiffamierer, der Anpatzer. Es ist eigentlich unglaublich und es funktioniert nicht. Sie probieren das jetzt schon Monate. Und wenn die Maria Rauch-Kahler sagt, man wird das erst in den nächsten Wochen sehen, da wird überhaupt nichts passieren. Die ÖVP versucht seit Monaten eine Frontalattacke gegen Herbert Kickl und die FPÖ. Erinnern wir uns zurück, das hat begonnen mit der Diffamierung der Freiheitlichen pauschal als Rechtsextremisten und Herbert Kickl, also als Staatsfeind, als Demokratiefeind, wo sie herausgestellt hat, völlig überzogen, völliger Schwachsinn, alles nicht wahr. Jetzt kommt diese Kiste daher, der Kriminalisierung. Es versteigen sich ÖVP-Politiker, die 24 Jahre für das Innenministerium verantwortlich waren, mit 8 Innenministern, versteigen sich zur Aussage, der Herr Kickl sei ein Spion, sei der Kanzler der Sowjetunion. Ich meine, es gibt ja Zitate, da greift er nur mehr im Kopf. Dieser ÖVP ist völlig durchgeknallt, weil sie ein Ertrinkender ist. Sie ertrinkt im Moment und wenn man ertrinkt, schlägt man um sich. Und das passiert im Moment und keiner ihrer Strategien in den vergangenen Monaten ist ansatzweise aufgegangen. Die Menschen wollen das nicht. Sie wollen keine Diffamierungskampagne à la Silberstein, die die ÖVP derzeit vom Leder zieht. Jeden Tag Anschüttungen, Diffamierungen. Das geht bei den Leuten da ein und da raus, weil muss ja den Adressaten und auch der, den es schickt, kennen. Das sind halt zwei Parteien, wo die ÖVP sieht, da ist eine Nummer eins, der Herbert Kickl im Moment in neuen Umfang, den müssen wir jetzt politisch umbringen. Und damit kommen sie ohne jegliche Inhalte. Muss ja, die ganzen Kampagnen sind ja nicht einmal belegbar, ob das jetzt der Rechtsextremismus ist oder ob das die jetzige lustige Geschichte ist mit den Spionagefällen, die ja die ÖVP selbst verantworten muss. Das muss man sich alles einmal vorstellen. Die haben den Herrn Egisto Ott 2016 rekrutiert ins ÖVP-Innenministerium. Die haben den Herrn Masalek rekrutiert. Die haben den Herrn Braun, mit Herrn Braun die Kontakte gehabt. Das ist das Biotop der ÖVP. Und weil man das jetzt erwischt und weil man diese drei Handys jetzt auf einmal nicht mehr findet, wo ja das alles gespeichert ist, und der Bundespolizeidirektor von der ÖVP bestellt, neben dem Dienstweg diese drei Handys aus der Donau gefischt hat, nach dieser Bootsfahrt mit der Frau Nehammer, und plötzlich sind sie weg oder nach Russland oder wo auch immer. Also das sind ja alles Raubersgeschichten, wo die Menschen sagen, was, wieso eigentlich, was soll man in Österreich ausspionieren? Und gleichzeitig haben wir Charts, wo die Teuerung mittlerweile 74% der Bevölkerung, also drei Viertel der Bevölkerung trifft, plus vier, die Probleme der Migration nochmal negativ bewertet werden, die Regierung mit 52% im Eimer ist, noch einmal plus zwei. Das heißt, die Menschen haben völlig andere Probleme, ihr Leben zu gestalten, ein anderes Politikfeld, und dann hören sie aus dem Fernsehen, aus dem Radio, die Hangers und Stockers und Nehammers, die gescheiterte Generation der ÖVP, wie sie andere anpatzen und diffamieren. Und das ist der Stoff, warum die ÖVP bei 20% herumgrundeln und sich überhaupt nicht bewegt und die Freiheitlichen stabil sind, weil die keine dummen Wähler haben. Und das ist der Punkt. Die durchschauen das. Und wenn die ÖVP so weitermacht, dann werden wir heute in den nächsten Wochen ein Ansteigen der FPÖ und ein weiteres Sinken der ÖVP sehen. Ganz einfach. Das ist eine ganz einfache Rechnung. Wenn man in den Dreckkübel greift und mit Dreck wirft, dann ist es meistens eigentlich eher negativ für den, der wirft und nicht der getroffen wird. Das sollte man einmal sagen.
Ich habe heute in einer großformatigen Tageszeitung der Presse gelesen, es wird erwartet, dass der Gaspreis sich demnächst verdoppeln wird. Mhm. Weißt du, was das bedeutet?
Ja, das ist
für die Wirtschaft, ja, für die privaten Haushalte. Ich will ja nur sagen, das möchte ich diskutieren. Ja, da müssen wir Leitungen schnell ausbauen und die Ukraine wird jetzt dann kein Gas mehr aus Russland liefern. Einfach so, weil jetzt ist Krieg und sie liefern nichts mehr. Und das müsst ihr mal vorstellen, ja. Also da kriege ich so einen Zorn, weil das sind die wichtigen Themen, die greifen ins Leben hinein, in die Lebenshaltung, in die Heizkosten, in allem wird das eingreifen. Ja. Und dann sehe ich vor mir den Kahner, dessen Hauptproblem ist, dass er sagt, wir müssen schon genau sein. Das ist nicht der Polizeidirektor, das ist der Bundespolizeidirektor. Das musst du auf der Zunge zergehen lassen. Der ist irgendwie, der soll zurück in sein mittlerweile geschlossenes Museum vom Dollfuss, soll es wieder eröffnen, ja, weil das ist ja unfassbar. So ein Innenminister und so ein Interview, ich bin schon wieder ein bisschen länger dabei, ein bisschen länger, aber doch, ja, sowas habe ich noch nicht gehört. Ja. Ich bin erstaunt, dass so einer überhaupt Innenminister sein kann und vor allem bleibt. Und wieso nicht sagt den Herrn Takac, der mit einer Gesellschaft auf einem Boot ist und dann fängt irgendwer zum Schaukeln an einem Boot. Ja. Ich meine, übrigens ist das zweite Mal schon, dass Handys ins Wasser geflogen sind. In der ÖVP, glaube ich, gibt es eine eigene Schulung, wie haue ich Handys richtig ins Wasser. Also es ist unfassbar. Ja. Und dann machen die husch, husch, husch das Handy-Dings runter und dann sagt er, nein, ich rette das und geht dann irgendwie zu einem Haverer von der BVD und sagt, ja, Alter, da habe ich drei Handys, die sind ganz nass und so weiter. Und dann irgendwie, wer hat das gesagt? Dann sagt er, und ich habe mit der Post die drei Handys gekriegt. Plötzlich schaue ich ins Postkastel, mache das Kuvert auf, sind drei Handys drinnen. Ich meine, für wie blöd muss man diejenigen halten, die noch die Kraft haben, sich diese ÖVP-Geschichte noch anzuhören.
Märchenerzähler.
Sie sind alle in höchsten Ämtern da.
Aber ich wollte nur der Maria noch ein Kompliment aussprechen. Wer die feine britische Sprache der Maria Rauch-Kallert kennt, weiß, sie kritisiert diese Kampagne der ÖVP. Das war ganz fein von dir gesagt. Eine Kritik, die unangreifbar ist. Und ich wollte mein Kompliment aussprechen.
Also, aber jetzt hat er schnell noch die Kurve gekratzt, um nicht als Märchenerzähler, als Bruder Grimm.
Stimmt, dass du kritisierst, gell?
Als Bruder Grimm der FPÖ anzustehen und was er alles erfindet, wie es geht. Nein, also es ist eine absolut unerfreuliche Geschichte, sage ich jetzt einmal, für dieses Land, weil es tatsächlich nicht nur die öffentliche Meinung oder die öffentliche Diskussion beherrscht, obwohl wir viele andere Probleme auch zu bewältigen haben. Und ich darf vielleicht sagen, bei der Energiefrage gibt es ja auch positive Meldungen. Also wenn man zum Beispiel auch die Meldung dieser Woche mitnimmt, dass wir bei der erneuerbaren Energie in Österreich einen unglaublich wichtigen Schritt gemacht haben. Und zwar bis zu 80% haben wir, auch dank eines milden Winters, aber bis zu 80% aus erneuerbarer Energie in Österreich Strom erzeugt, sodass die Leitungen fast schon nicht mehr reichen und wir natürlich beim Leitungsausbau einiges nachziehen müssen. Dann ist das schon auch ein Ergebnis dieser Regierung, das unglaublich viel investiert hat, auch in diese erneuerbaren Energien und natürlich auch ein Ergebnis aus der Diskussion der Teuerung von Gas und Öl, dass die Menschen bereit waren, in erneuerbare Energien auch zu investieren und mit entsprechenden Förderungen das auch leisten konnten. Also das sollte man schon auch bei den positiven Nachrichten einmal sagen. Ansonsten wünsche ich mir, dass diese Aufklärung dieser Spionageaffäre, und ich würde es wirklich weder verblödeln noch sonst was, sondern ich glaube, das ist wichtig, dass wir das nachverfolgen. Es ist wichtig, dass es restlos aufgeklärt ist, dass das dann auch in der Öffentlichkeit bekannt wird und wir darüber erfahren, was tatsächlich passiert ist und wer die Verantwortung dafür trägt. Und darauf werden die Wähler auch entsprechend, die Wählerinnen entsprechend reagieren. Und nichtsdestotrotz sollten wir uns auch mit den anderen Themen beschäftigen, die in Österreich jetzt aktuell sind, abseits der Untersuchungsausschüsse.
Ist es das Problem, dass jetzt eben seit knapp einer Woche fast ausschließlich, zumindest medial, über das Thema Spionage berichtet wird, aber eben die eigentlichen Themen Migration, Teuerung, vieles andere dadurch jetzt in den Hintergrund rückt?
Das ist genau das Problem und das macht die Politik an und für sich unglaubwürdig, aber die, die das befeuern, nämlich der ÖVP besonders. Denn das ist ja das Problem. Maria, es ist schon richtig, wenn man jetzt darauf hinweist, wir haben jetzt mehr erneuerbare Energien, alles wunderbar, nur zu Hause kommt der Strom aus der Steckdose. Und den muss ich bezahlen, egal wie er produziert wird. Und
der ist um einiges billiger wieder geworden.
Naja, dann darf ich die bitten, dann einmal mit der Bevölkerung zu sprechen. Nämlich jetzt ist gerade die Rechnungszeit. April, Mai werden die Jahresrechnungen verschickt. Ich bekomme Dutzende Mails wieder, wo sich Menschen darüber beschweren, wie hoch die Stromrechnung ist. Weil die Menschen wissen, dass wir auf dem internationalen Strompreis und übrigens auch beim Gas, das geht ein bisschen zurück, weil die Heizungen jetzt nicht mehr so stark laufen müssen. Aber bleiben wir beim Strom, der Strompreis im Keller ist und unsere Energieunternehmungen das nicht nachvollziehen, sondern nach wie vor viel zu hohe Preise kassieren und die Menschen becken dürfen dafür. Und das ist ein Teil ihres Haushaltseinkommens, das da drauf geht. Das ist das große Problem. Ist der ÖVP völlig wurscht. Kein Eingriff in die Preise, keine Abschöpfung bei den Energieunternehmen, nichts. Das zweite Phänomen, was wir haben, die Mieten sind nach wie vor zu hoch. Jetzt kommen erhöhte Handyrechnungen als Nachläufer der hausgemachten Inflation, werden jetzt die Handytarife angepasst. Also das hört ja nicht auf und man sieht es ja, plus 4% in der Spürbarkeit einer Inflation, die eigentlich in ganz Europa sinkt, nur in Österreich noch immer doppelt so hoch wie ist wie in ganz Europa. Das ist hausgemacht. Und anstatt, dass sich eine Regierung hinstellt und sagt, wir überlegen uns jetzt Maßnahmen gegen diese hohe Inflation, stellt sich eine Regierungspartei mit ihren Moralaposteln und mit ihren lustigen Hangers und Stockers und Nähhammers hin und hat nur eine Agenda und das heißt Kickel anschütten. Das heißt diffamieren, das heißt eine Spionagegeschichte in die Hetze, die in dem Land überhaupt niemanden, die keiner versteht, die keiner bewegt, weil es überhaupt nichts hat. Wir haben das gestern diskutiert, es liegt nichts am Tisch, bis auf auch irgendeine windige Verfolgung eines bulgarischen Investigativjournalisten, der sich selber gern sieht im Fernsehen und sagt, der ist geflüchtet aus Österreich und dann setzt er sich, egal wo er ist, ins Fernsehen. Ah, skurril. Ansonsten gibt es nicht ein einziges Substrat. Es gibt keinen Beweis, es gibt, was ist abgehört worden, wer hat wen abgehört, wer ist überhaupt in der Erziehung. Bei den Menschen geht geht es völlig vorbei, weil sie es nicht interessiert. Die Menschen wollen wissen, was macht eine Regierung für meine Lebenswelt, für meine Lebensrealität. Und die Wirtschaft will in dem Land wissen, was macht eine Regierung. Das war mein Flaggschiff der ÖVP, interessiert sich auch nicht mehr. Derzeit fährt die Wirtschaft voll, mit vollen KMH gegen die Wand. Wir haben Abwanderungen. Der Nettokapitalabfluss hat sich verdoppelt in den letzten Jahren. Das heißt, Unternehmungen investieren ins Ausland, auf den Balkan, weil da können sie günstiger produzieren, da haben sie nicht so hohe Steuern. Das interessiert die ÖVP alles nicht. Denen geht es nur ums tägliche Anschütten und Diffamieren. Und zwar nur ums Anschütten und Diffamieren willens, ohne Substrat, ohne überhaupt einen Inhalt. Und das merkt man. Man kennt, das ist der berühmteste Spruch in der Werbung, wenn du was falsch machst, man erkennt die Absicht und ist verstimmt. Und das ist das Ergebnis der heutigen Umfrage. Keine Bewegung bei der ÖVP, schlimmste Ergebnisse der ÖVP und die Freiwilligen stabil Nummer 1. Da wird sich ja nichts ändern, weil da muss sich der ÖVP, natürlich auch die SPÖ, aber in dem Fall ist es ja ein Match mit der ÖVP, ganz was anderes einfallen lassen. Wenn sie den Herbert Kickl irgendwie aus der Reserve locken wollen, dann musst du politisch, wie du es immer sagst, sagt ja der Josef Schaap richtig, dann musst du politisch diskutieren und die besseren Lösungen und besseren Argumente haben. Mit der Anschütterei aller Silbersteine, die das der ÖVP macht, ist schon auch mehr Partei schlecht gegen, nämlich deine früher, aber die machen es nicht mehr. Und jetzt versuchen sie das wieder. Das heißt, wie gesagt, wir diskutieren an den wichtigsten Themen vorbei, dank der ÖVP, und wir diskutieren ein Thema, das die Menschen überhaupt nicht interessiert.
Mhm. Machen wir eine ganz kurze Werbepause, dann kommen wir gleich zurück und dann würde ich nämlich genau über diese Stimmung im Land gerne sprechen und wem die Österreicher da derzeit auch die Schuld dafür geben. Wir sind gleich wieder zurück mit unserem Wahlbarometer.
Fellner live. Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Fellner. Unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Fellner live. Das UI24TV Wahlbarometer.
Schönen guten Abend, willkommen zurück zu unserem Wahlbarometer mit Maria Roch-Kallert, Peter Westenthaler und Josef Schaap. Wir schauen auf die Zufriedenheit und zwar als erstes einmal mit der Arbeit der österreichischen Bundesregierung. Ganz kurz auch hier noch einmal die Grafik eingeblendet. 52% mittlerweile mit der Arbeit der Bundesregierung unzufrieden oder sagen, dass sie schlecht ist. 33%, also jeder Dritte, sagt sogar schon sehr schlecht. Nur noch 21% befinden die Arbeit für gut. Frau Roch-Kallert, Sie sind ja immer sehr bemüht, auch hier im Studio zu sagen, was die Regierung eigentlich alles weiterbringt. Bei der Bevölkerung kommt das aber scheinbar, zeigen ja auch andere Umfragen, nicht wirklich an, wenn mehr als jeder Zweite sagt, das ist eine schlechte Arbeit, die diese Regierung leistet. Woran liegt das? Warum kann man das nicht transportieren, wenn Sie der Meinung sind, eigentlich ist das ja alles nicht so schlecht?
Weil es offensichtlich der Bundesregierung nicht gelungen ist, in diesen schwierigen Zeiten, die wir ja zweifelsohne haben, sprich Pandemie 3 Jahre lang unter schwierigsten Bedingungen, die Wirtschaft aufrechterhalten, die Kaufkraft aufrechterhalten und dann einem Angriffskrieg in unserer unmittelbaren Nähe verbunden mit Energiekrise und verbunden mit einer massiven Teuerung, die natürlich auf jeden Einzelnen Auswirkungen hat. Und wir sehen das ja auch, dass das eines der ganz wichtigen Themen ist, die Teuerung, die jeden Einzelnen betrifft und nur mehr 6% spüren sie nicht und alle anderen spüren sie ganz massiv. Dass es hier nicht gelungen ist, über die Runden das auch zu kommunizieren, was alles geschehen ist. Es ist in der Tat sehr, sehr viel passiert. Es ist viel mehr weitergegangen, als in der Öffentlichkeit offensichtlich bekannt ist, weil es nicht gelungen ist, weil es auch überdeckt war von tatsächlich einer Reihe von auch Skandalisierungsversuchen in vorigen Untersuchungsausschüssen. Darum bin ich ja mit der Wehleidigkeit mancher nicht ganz so einverstanden, weil das muss man dann auch aushalten, wenn dann auch ein anderer Untersuchungsausschuss kommt. Und das hat wahrscheinlich jeder seine Berechtigung. Und daher finde ich, dass das Ergebnis, das die Bundesregierung in der öffentlichen Meinung vorzuweisen hat, mager ist, sehr gering ist. Und wünsche mir, dass das in den nächsten Wochen und Monaten möglicherweise auch in der Kommunikation aufgeholt werden kann. Tatsächlich ist es natürlich immer leichter, mit der Kritik Aufmerksamkeit zu bekommen als mit dem, was Positives passiert ist. Wir wissen auch aus allen Meinungsumfragen und aus allen Wahlumfragen, dass sozusagen die Parteien nicht gewählt werden für das, was sie gemacht haben, sondern immer für das, was sie vielleicht versprechen und die Hoffnung, die man in sie setzt. Sie sind 5 Monate noch bis zur Wahl. Die müssen genutzt werden, damit die Wahl auch so ausgeht, dass wir in den nächsten 5 Jahren eine Regierung haben, die handlungsfähig ist, die demokratiepolitisch auch sicherstellt, dass die Demokratie in Österreich das oberste Prinzip ist und dass die Menschen miteinander auch gut arbeiten können. Und das sollten alle in dieser Wahlauseinandersetzung auch bedenken. Es gibt immer den Tag nach der Wahl, an dem man sich zusammensetzen muss und dann auch versuchen muss, eine tragfähige Regierung für die nächsten 5 Jahre aufzubauen.
52% sagen, Regierung leistet schlechte Arbeit. Was fast noch heftiger ist, meiner Meinung nach, sind die 33%, nämlich jeder Dritte, der sogar sagt, sehr schlecht. Der Professor Beutelmeier hat vorher gesagt, das ist überhaupt der schlechteste Wert, an den er sich jemals erinnern kann.
Da gibt es ja keine Superlativen mehr, wie schlecht diese Regierung ist. Sie ist auch objektiv die schlechteste Regierung der Welt. Auch das wurde ja bereits festgestellt aufgrund der vorliegenden Daten. Wie zufrieden sind die einzelnen Länder mit ihren Regierungen? Aber mich wundert es nicht, denn die ÖVP hat für sich, oder ich korrigiere, die jetzige ÖVP-Führung rund um Nehammer, Hanger und Stocker haben für sich eine Entscheidung getroffen. Und diese Entscheidung lautet, wir beenden die Regierungsarbeit, die Arbeit für das Land und für die Menschen. Und wir kümmern uns nur mehr um den Kampf und die Diffamierung und Kriminalisierung des Herbert Kickl. Diese Entscheidung ist in der jetzigen ÖVP-Führung gefallen, sehr zum Missfallen, und ich weiß das, ich bin mit einigen ÖVPlern in Kontakt, zum Missfallen wahrscheinlich der Basis und vieler ÖVPler, die das überhaupt nicht verstehen, diesen Amoklauf, der da gerade stattfindet, der jetzigen ÖVP-Führung. Und das ist die Entscheidung, die getroffen worden ist. Das muss man so zur Kenntnis nehmen. Das zeigt sich aber, wenn man keine Regierungsarbeit mehr macht und sagt, ist eh schon wurscht, wir fahren eh gegen die Wand, dann kommen solche Ergebnisse raus. Bestes Beispiel, die Migrationsdebatte. Da haben wir einen mittlerweile öffentlich für alle sichtbar in der letzten ZIP-2 völlig entgleisten Innenminister Kahner, wo man sieht, der kann sein Handwerk nicht, der ist völlige Fehlbesetzung. Der ist nicht einmal dem Herrn Wolf in der ZIP-2 gewachsen, muss man sagen. Der hat ihn dort in Wahrheit filetiert, und zwar zu Recht. So, und der verspricht uns seit Jahr und Tag, er stoppt jetzt die Asylgeschichten, die Asyleinwanderungen. Klammer auf, in den letzten 9 Jahren hat die ÖVP 431.000 Asylanten ins Land geholt, nämlich ihre Innenminister und ihre Regierung. Und er sagt, ja, wir werden das jetzt stoppen und wir werden das eine schärfere Politik machen. Die Wahrheit ist, dass die ÖVP unter Herrn Innenminister Kahner vor wenigen Stunden im EU-Parlament einen Migrationspakt beschlossen haben, in dem mehr Zuwanderung und nicht weniger drinnen steht. Es soll nur anders organisiert werden. Das heißt, die EU beschließt künftig, wo Flüchtlinge die Asylanten sind, in welche Länder die reisen dürfen, aber sie dürfen nach Europa herein. Und welche Länder sich Asylanten aussuchen werden, ist klar, nämlich Österreich, weil da kriegen sie meist Geld. Da kriegen sie die Mindestsicherung, die Grundversorgung, Kinderbeihilfe, Klimabonus skurrilerweise. Da kriegen sie, das ist das Paradies. Deswegen werden alle nach Österreich weiterkommen. Und die Verantwortung dafür trägt die ÖVP. Und das, warum sage ich dieses Beispiel? Weil zwischen Ankündigen und politischen Versprechen und Handeln es so auseinander geht. Ihr könnt jetzt x Beispiele noch auflisten, was der Nehammer alles versprochen hat. Bargeld in der Verfassung gibt es nicht, hat er vergessen. Ja, es gibt jede Menge noch Punkte, die man anführen könnte, wo halt eine Regierung nicht glaubwürdig ist. Und deswegen diese Ergebnisse, und deswegen übrigens auch das Ergebnis, die haben wir ja heute nicht eingeblendet, der Kanzlerfrage, wo heute ein Herbert Kickl bei 30% liegt und ein Herr Nehammer bei 22% und ein Herr Babler bei 17%. Also Riesenunterschiede, weil halt den jetzigen Regierenden einfach nicht zugetraut mehr wird, dass sie das Ruder herumreißen, dass sie für das Land etwas besser machen, sondern es geht nur mehr Hickhack, es geht nur mehr anschütten und diffamieren. Und das wollen die Leute halt nicht. Die wollen eine Sachpolitik haben. Und ich glaube, wenn man das nicht erkennt, dann erlebt man im wahrsten Sinne des Wortes ein blaues Wunder. Und das passiert im Moment gerade.
Wie sehen Sie diese Zufriedenheitswerte der Bundesregierung?
Das sind vor allem Zukunftsängste, die man sieht. Es geht um die Zukunftskompetenz. Es geht darum, welche Regierung kann die großen Herausforderungen der Zukunft wirklich angreifen und lösen. Und diesen Anspruch, den die Regierung wahrscheinlich am Beginn vor vielen Jahren hatte, hat sie verloren. Und das zeigt man aufgrund dieser Daten und dieser Unzufriedenheit, die eklatant ist. Ich habe es sowieso überhaupt noch nicht erlebt in dieser Größenordnung. Und daraus ist dann ablesbar, ja, die fragen sich die Menschen, na gut, jetzt steigt die Arbeitslosigkeit, wie wird es weitergehen? Ja, die hören, es gibt Probleme bei der Teuerung, wie kriegen wir das in den Griff? Dann die endlich einmal so Bremsen, Teuerungsbremsen einziehen, Obergrenzen. Die sehen, dass nur immer die Inflation doppelt so groß ist wie in Deutschland. Wieso die Besetzungsmacht? Wird das so weitergehen? Wird es weiter diese Inflation geben? Werde ich weiter darunter zu leiden haben? Werde ich mich weiter einschränken müssen? Wird weiter der Lebensstandard gesenkt werden? Komme ich bis an die Armutsgrenze? Dann kommen sie mit einem, das haben wir gestern diskutiert, sogar mit einer ziemlich bearbeiteten Studie über Armut in Österreich, ja, wo natürlich die Frage ist, wird es weiter diese Gefährdung des Mittelstandes, der Mittelschichten geben? Werden die weiter unter den Abstiegsdruck kommen? Wird der Anteil der, ich glaube, 200.000 wirklich Arme, wird das weiter ansteigen? Wird das wirklich mehr sein? Das sind lauter Dinge, die interessieren. Und zur Migration, das ist überhaupt meine größte Enttäuschung in dem Zusammenhang, da gibt es diesen EU-Asylpakt, knapp genug im Europaparlament beschlossen, von allen Seiten kritisiert, der eigentlich mehr Fragen aufwirft. Ja. Ja, wir waren nicht da sicher, erbüht, verdankenswerterweise hat Österreich das ja auch berichtet, ein Bild sehen mit Abschiebungen werden in der EU erleichtert. Ich möchte wissen, wie. Welches Abschiebemodell, wohin, gibt es welche Verträge, damit das auch wirklich dann so ist, wenn jemand da diesen Anspruch auf Asyl nicht hat. Ist er dann mit einem Fuß schon in der EU, dann geistert er wieder herum als einer, der abgelehnt ist, aber nirgendwo hingeschickt werden kann. Oder ist es wirklich außerhalb der EU? Da wird gesagt, die Außengrenzen. Was sind die Außengrenzen? Ich hätte gerne hören, was die EU unter Außengrenzen versteht. Ich verstehe darunter, es ist außerhalb des EU-Territoriums. Da stellt sich die Abschieber.
Die verstehen was anderes. Die sagen Italien und Griechenland.
Ja, natürlich. Ja, die halten uns am Schmäh. Ja, aber pass auf, das ist ja nichts anderes als eine Augenauswischerei. Das machen die aber jetzt nur rechtzeitig von der EU, weil sie glauben, dass das letztlich also ihnen auch im Endeffekt helfen wird. Und dann kommen sie mit geringeren Schnellverfahren an den Außengrenzen für Migranten mit geringeren Aufnahmechancen, soll es Schnellverfahren an den Außengrenzen geben. Ja, bestimmt das, wer eine geringere Aufnahmechance hat, dann sagen sie, ich könnte das endlos fortsetzen, ich bin fassungslos, dass dazu aber die Regierung, der Innenminister, dass die dazu alle nichts sagen. Ja, der müsste ja aufschreien, der müsste irgendetwas sagen dazu. Und so sehr ich dafür bin, dass die EU endlich einmal dieses heikle Thema aufgreift. Ja, sie haben ja hieß es und sagen, wir können jetzt zuschauen, wie da Millionen zum Wandern anfangen. Ja, und alle wollen in die EU rein, weil tut es momentan am zugegebenermaßen am besten.
Aber sinnvoller wäre es ja, natürlich, das in Nordafrika zu machen, damit man die Leute eben nicht übers Mittelmeer
schickt. So ist es. Genau. Das, was wir eh schon seit Urzeiten auch in der Runde darauf vorschlagen, die sollen das wirklich außerhalb der EU am besten in Nordafrika und dann ist die Sache eine komplett andere, weil die meisten ja aus diesen Ländern aufgrund der Armut und Klimawandel und Armutssituation und sie haben auch keine Überlegung, wie ich schaue, dass ich dort die Weltwirtschaftssituation so ändere, dass die Menschen einen Sinn sehen, dort zu bleiben, wo sie sind.
Richtig.
Ja, das ist das Allerbeste. Da hast du außerdem für den Handel, für die Wirtschaft auch noch einen Vorteil. Ja, ja, es ist ein Armutszeugnis, muss ich ehrlicherweise sagen. Und und wenn man ein Land dann in diesen automatischen Verteilungsmodus ablehnt, musst du pro Kopf 20.000 Euro zahlen. Ich finde das überhaupt unglaublich.
Ich möchte nur kurz völlig recht geben, möchte noch was ergänzen. Was ich dann aber überhaupt nicht verstehe, ist, warum die vier Systemparteien in diesem Land, ÖVP, SPÖ, Grüne und NEOS, im EU-Parlament, nämlich geschlossen, für diesen Migrationsgipfel.
Die Grünen haben dagegen gestimmt, muss man fairerweise
sagen. Nein, aber nur in Teilen. Nein. Im Hauptteil haben sie dafür gestimmt. Es hat ja jede Menge Einzelabstimmungen gegeben. Die einzigen, die da dagegen gestimmt haben, die sich wirklich dagegen gewehrt haben, waren die Freiheitlichen, weil das in Wahrheit, was du jetzt gesagt hast, wo ich dir völlig recht gebe, mit Verlaub des Programms der Freiheitlichen seit 30 Jahren ist. Zu sagen, beenden wir diesen Asylwahnsinn, machen wir in Nordafrika diese Asylzentren. Bevor überhaupt jemand europäischen Boden betritt, muss das geprüft werden, ob er überhaupt berechtigt dazu ist. Das ist der Punkt, da wird man nicht drauf kommen, dass wahrscheinlich 90% oder noch mehr überhaupt nicht berechtigt sind, weil es keinen Asylgrund gibt, dann kriegen die keine Einreise. Dann hast du nur immer die Schlepper und die Illegalen, die dann kommen, die muss man anders betreuen. Bei der Aufnahme sofort Pushbacks, festnehmen, heimfliegen. Ganz einfach. Und das macht keiner. Der Innenminister, der Mann, der jetzt verunfallt ist in der ZIB 2, wo man sieht, der kann sein Geschäft nicht, der kann es auch nicht. Dem traut das keiner mehr zu, weil der ist ja jetzt gescheitert die letzten Jahre mit zigtausenden, ich glaube, allein die letzten 3 Jahre waren es 200.000 Zuwanderer. Das ist ja nicht normal. In Österreich wird alles versprochen, auf europäischer Unionsebene wird dann anders abgestimmt. Deswegen ist ja auch gut, dass eine EU-Wahl kommt. Da kann man dann sich aussuchen, wenn man da in das EU-Parlament schickt und wer dann die Interessen, wenn ich mir anschaue, den Chart mit der Migration ist da auch wieder gestiegen um 1%. Auch eine absolute Mehrheit der Bevölkerung, die das sehr, sehr kritisch sieht, diesen Massenzuwanderung. Und jetzt lässt die Regierung gerade zu, dass jede Woche Familiennachzug, juhu, hereinkommt. Syrien, die nächste Generation der Messerstecher, kommt jetzt auf uns zu. Ja, jetzt sind sie noch klar, dann wachsen die bei uns auf.
Nicht alle,
sage ich immer, aber viele und immer mehr. Und in den Kriminalitätsstatistiken liest das dann immer die Afghanen und Syrer ganz oben, was da passiert.
Also weißt du,
Es wird nichts getan. Man holt sie her, man muss in Wien mittlerweile, das ist ja zum Genieren, diese ganze linke Bildungselite, die uns immer erklärt, Bildung ist so wichtig. In Wien ist das Unterrichten beendet. Da stellen sie auf Container mittlerweile. Ich freue mich schon, wenn dann die Hitze kommt, wie die da drin glühen werden, die Kinder. Container stellen sie auf, weil sie es nicht mehr zustande bringen, die vielen Zuwandererkinder überhaupt zu betreuen. Also das ist ja ein Abgesang einer Migrationspolitik und die Kriminalität, die haben wir schon das letzte Mal diskutiert, die da über uns hinüberschwappt. Das geht munter weiter. Da werden ein paar Placebos gesetzt, ein bisschen Waffenverbot, ein bisschen geht man dann hin mit Polizisten, schaut sich das aus. Nur es passiert nichts. Jeden Tag hat man immer Schlagzeilen. Wieder Schlägerei am Reimerplatz, erst gestern gewesen. Und das Ganze kann man abwählen, indem man heute halt am 9. Juni denen immer das Vertrauen schenkt. Ne?
Ich würde sagen, über die Migration sprechen wir dann im dritten Teil eh noch ein bisschen ausführlicher, auch auf den EU-Pakt, den Sie gerade angesprochen haben. Kommen wir noch einmal ganz kurz zurück zur aktuellen Umfrage. Und zwar haben wir da noch zwei weitere Grafiken, nämlich auch die Zufriedenheit mit der Demokratie in Österreich. Und die ist besorgniserregend tief. Da sind mittlerweile 42% unzufrieden mit der Demokratie in Österreich. Nur noch 27% sagen überhaupt, also fast nur noch jeder Vierte, er ist zufrieden. 31% mittelmäßig. Da müssen ja alle Alarmglocken eigentlich schrillen, bei allen Parteien, oder? Bei so einer Umfrage. Frau Karl, ja, ist jetzt an Sie gerichtet, ist also an alle gerichtet, aber ich würde mit Ihnen starten.
Diskussion über die Demokratie, jeder sagt, sie ist immer unzulänglich, die Demokratie, aber sie ist immer noch die beste aller Regierungsformen, weil in der Demokratie das Recht vom Volk ausgeht und in einer Wahl das Volk auch entscheiden kann, in einer Parteiendemokratie, wie das in Österreich ist. Das ist in anderen Ländern ganz anders. In den USA ist es sozusagen eine Präsidialdemokratie, wo es eigentlich im Prinzip zwei Parteien gibt, die sich jeweils neu formieren. Und wo die Verwaltungen dann auch jeweils ausgetauscht werden, wenn ein neuer Präsident kommt oder Präsidentin gab es ja noch nicht. Österreich hat eine klassische Parteiendemokratie aufgrund unserer Verfassung und ich halte das für wirklich die beste Regierungsform, die ich mir wünschen könnte. Ich wüsste keine, die ich lieber hätte. Wir sind glaube ich, in den letzten 100 Jahren, fast 100 Jahren, die wir, na, über 100 Jahre praktisch, 1919, sind wir damit, mit Ausnahme der 30er Jahre, der späten 20er und 30er Jahre des vorigen Jahrhunderts und bis nach dem Zweiten Weltkrieg, relativ gut gefahren. Wir haben auch immer wieder Kritikpunkte gehabt. Wir haben in der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg praktisch zwei große Parteien gehabt und eine Nachfolgepartei, die FPÖ damals hatte schon sehr viele Repräsentanten, die nicht unumstritten waren aus der NS-Zeit. Und wir haben uns mühsam, würde ich sagen, so nach diesen Zeiten der Großen Koalition gab es dann einmal eine Alleinregierung der ÖVP, dann eine Alleinregierung, eine Minderheitsregierung der SPÖ, dann eine Alleinregierung der SPÖ über viele Jahre, dann eine FPÖ, also eine SPÖ-FPÖ-Koalition und unterschiedliche Koalitionen, die teilweise große Aufregung verursacht haben. Ich nehme mich noch an das Jahr 2000 erinnere, wo es praktisch bis zu Sanktionen der EU, die nicht entschuldbar waren, geführt haben.
Wir sollen analysieren, warum gerade die Menschen die Demokratie in Gefahr sehen und warum eigentlich die Demokratie, und was du jetzt gesagt hast mit Verlaub, ja, das Recht geht vom Volk aus. Richtig. So steht es geschrieben, nur so wird es nicht umgesetzt. Und ich sagte, was besser ist als die derzeitige Demokratie in Österreich, was besser ist, eine echte Demokratie, die wir nicht haben. Und ich sagte gleich, Beispiel. Erstens hat diese Regierung in der ganzen Periode kein einziges Plebiszit gemacht, keine einzige direkt demokratische Entscheidung, obwohl es im Gesetz steht. Das Volk wird nicht mehr gefragt, ob sie die Politik, die gemacht wird, überhaupt wollen. Nicht ein Plebiszit, weder auf EU-Ebene noch in Österreich. Zweiter Punkt, warum das so hoch ist, diese Ablehnung oder diese Kritik an dem demokratischen Zustand. Was hat das bitte mit Demokratie zu tun, diese 3 Jahre Corona? Wo war da die Demokratie? Wo? Wo man die Menschen weggesperrt hat, wo man ihnen ins Einkaufssackl reingeschaut hat, was sie einkaufen dürfen. Niemand.
Nein.
Das zweite Geschichte kennst du gar nicht.
Nein.
Flächendeckend in den Supermärkten sind die Polizisten vor den Supermärkten gestanden, weil man damals gesagt hat, man muss schauen.
Vor meinem Supermarkt ist
ja, nie dann ein gehst du wahrscheinlich nicht gestanden. Oft in einen Supermarkt.
Ich weiß es.
Und du wirst viele Mails bekommen für Menschen, die das betroffen haben.
Einkaufen alles.
Dass man die Ungeimpften nicht in die Lokale gelassen hat. Das hat alles mit Demokratie nichts zu tun, weil die Menschen nicht gefragt worden sind. Was hat das mit Demokratie zu tun, wenn die Europäische Union Waffenlieferungen in die Ukraine auf unsere Kosten beschließt, aber niemand in dem Land gefragt wird, ob wir das überhaupt wollen? Was hat es mit Demokratie zu tun, wenn das Bargeld eingeschränkt und abgeschafft wird und niemand gefragt wird, ob das die Menschen überhaupt wollen? Und was hat es am Ende mit Demokratie zu tun, wenn wir in unserem Land dank der segensreichen Regierung des Herrn Nehammer NATO-Waffensysteme aufstellen um 4 Milliarden Euro, die niemand will? Und das hat mit Demokratie null zu tun. Und jetzt sage ich dann noch was.
In einer parlamentarischen Demokratie,
das Recht geht vom Volk aus.
Die gewählten
Volksvertreter, und jetzt komme ich zum Aktuellen.
Die jetzt im Parlament sitzen, sind ja vom Volk gewählt.
Wenn seit Tagen und Wochen schlagzeilmäßig, jetzt gerade nicht, weil ein anderes Thema ist, darüber diskutiert wird, dass sich die Viererbande, diese vier Systemparteien, in Hinterzimmern von Gasthäusern treffen und dort sie bereits die Koalition nach der nächsten Wahl ausmachen, weil es ihnen völlig blunzen ist und völlig wurscht ist, welches Wahlergebnis da im September rauskommt, dann ist es die Antidemokratie, die da stattfindet. Das hat auch eine Zeitung geschrieben, die hier in diesem Haus schreibt. Eine ganze Seite, die Frau Isabel Daniel, über diese Gespräche. Sie wurden es bereits bestätigt von allen Seiten, dass diskutiert wird unter Anleitung des Herrn van der Bellen mit Nehammer und Babler und natürlich auch der Füllmasse, weil zu zweit wird es nicht mehr gehen, grüner und pinker Füllmasse, die man einfüllen muss, weil zu zweit kommen sie nicht mehr in die Mehrheit, da eine Regierung zu bilden gegen die Nummer 1. Na, was hat denn das mit Demokratie zu tun? Mein Demokratieverständnis ist, dass der Sieger einer Wahl und die Nummer 1 auch in einer Regierung sein soll, diese Regierung anführen soll. Punkt, aus und basta. Und da wird niemand ausgeschlossen, alle anderen Parteien schließen die anderen aus. Der Herbert Kickl und die FPÖ ist die einzige Partei, ich bin schon am Ende, die sagen, wir schließen niemanden aus. Das ist Demokratie, hat aber mit der jetzigen nichts
zu tun. Am Beispiel, dass direkte Demokratie beliebt in der Bevölkerung ist, war die berühmte Volksabstimmung über das AKW Zwentendorf von Bruno Kreisky.
Ja,
die hat nämlich dann
Gentechnik,
Demilin, das sowieso. Hat ja aber er hat dann nachher bei der Nationalratswahl 51% gehabt und das war die absolute Mehrheit, das war sein bestes Wahlergebnis. Also ich bin auch dafür, und wir haben ja mitgewirkt im Parlament, dass man mehr Initiativen starten kann, dass mehr die Bevölkerung einbezogen wird, dass es da Volksbegehren gibt. Kann und so weiter. Und wenn die nötigen Unterstützer und die Zahlen haben, wird das hoffentlich dann auch wirklich berücksichtigt, was nicht immer der Fall ist. Aber es soll nicht schmälern, den Anspruch, dass auch die, die vom Volk gewählt sind, als Abgeordnete dort sitzen, und das wollen wir ja alle, dass die natürlich da auch Respekt verdienen und die nötige Autorität sind. Nur einen Satz. Ich finde nur, der Abbau der Demokratie, glaube ich, hat mit der Ausschaltung des Parlaments unter Dollfuss begonnen. Also der Karner, wenn er jetzt zuschaut, hätte hätte angerufen und gesagt, Moment, ich weiß, wann das Parlament in Österreich ausgeschaltet wird, ist über Museumsdirektor im Dollfuss-Museum. Der hätte das wahrscheinlich dann noch genauer präzisiert. Zu deiner Viererbande muss ich sagen, ich bemühe mich möglichst irgendwie, sagen wir, rhetorisch mit dir irgendwie da, sagen wir, auf einen Konsens zu kommen. Die Viererbande ist daraus jetzt überzogen, weil das war ja berühmtermaßen das, die Kulturrevolution in China vom Zaun gebrochen haben.
Sehr viele
Mao Zedong war hinter der Vierer. Ich wusste, dass du ein Mao
gibt's eigene,
für
gibt's
Mao verstehst.
Viele Parallelitäten.
Ja, nein, aber in einem Punkt vom Kern gebe ich dir schon recht. Gespräche irgendwo, wo auch immer, wo der Wähler noch nicht befragt worden ist, ist undemokratisch. Ja, du kannst, wenn du dann triffst, sagen, Servus, wie geht's da? Und wir haben uns schon lange nicht mehr gesehen und hast schon Sehnsucht nach mir. Das kann schon sein, dass sich das bis sogar in dieses Übermenschliche hineinbewegt. Aber bitte nicht, da bin ich dagegen, dass man überhaupt an sowas sich in die Nähe andreht. Sonst gebe ich recht, ja, von der Demokratie, was der ganze Ablauf des Kampfes gegen Corona, da könnte man eine ganze Debatte darüber führen, was demokratisch und leserlich undemokratisch war, vor allem, dass das Impfen zu einem Pflichtgesetz geführt hat. Ich bin auch gegen die Abschaffung des Bargelds. Ich finde, das kann man nicht einfach da nur so nebenbei machen und den Raketenschirm. Das ist überhaupt mein Lieblingsthema, ja, aber das ist ein Neutralitäts-, wenn wir da auf das einsteigen. Ich möchte nur den mutigen Politiker sehen, der dann sagt, wo ist mein Wahlkreis? Ich Servus, grüß euch, ihr wollt es mir immer. Gell? Ich möchte gerne, dass man da eine Abschussrampe für die Raketen herstellen. Weißt du, wie wird der bei der nächsten Wahl kriegt? Na, gar nichts. Der kann nicht einmal mehr kandidieren dort, den verjagen sie dort. Also das ist alles so etwas Absurdes. Ja. Und ich habe ehrlich gesagt, ich mag das absurde Theater in der Literatur. Ja, es ist total toll, ja. Aber das hat in der Politik nichts verloren.
Machen wir noch einmal eine allerletzte Werbepause, dann kommen wir zurück zum dritten Teil. Ein bisschen was ist schon vorweggenommen worden, Thema Migration und Zuwanderung. Da ist der EU-Asylpakt gestern im EU-Parlament beschlossen worden, muss jetzt allerdings noch von den EU-Mitgliedsländern abgestimmt werden und auch ratifiziert werden. Und auch da gibt es unterschiedliche Meinungen. Ist er zu wenig hart, wie es die FPÖ sieht? Ist er viel zu hart, wie es die Grünen sehen? Oder passt es, wie zumindest SPÖ, ÖVP und NEOS anscheinend der Meinung sind, die dem zugestimmt haben? Darüber sprechen wir gleich nach einer ganz kurzen Werbepause.
Fellner live. Worüber Österreich heute spricht. Was unser Land bewegt. Fellner. Unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Fellner live. Das UI24TV-Wahlbarometer.
Willkommen zurück zu unserem Wahlbarometer mit Josef Czapp, Maria Kallert und Peter Westenthaler. Wir haben schon gesprochen über den EU-Asylpakt. Die FPÖ hat, glaube ich, bis auf einen Punkt dem nicht zugestimmt. Was passt Ihnen denn nicht an diesem Asylpakt? Weil an sich sind die Kernpunkte, zumindest wie sie jetzt mal in einem ersten Wurf transportiert werden, ja jetzt nicht unplausibel, oder? Dass es eben Verfahren an den Außengrenzen geben soll, dass es einen Krisenmodus geben kann, wo dann weniger Migranten hineingelassen werden, dass mehr abgeschoben werden soll. Sie sind der Meinung, das sind alles nur Überschriften und nichts
dahinter? Naja, das wissen wir ja. Wir wissen das seit 20 Jahren, dass die Europäische Union an diesem Thema spektakulär scheitert. Das ist ja nicht der erste Anlauf, sondern es gab ja Dutzende davor und es ist nie was zustande gekommen. Und das ist der erste Kritikpunkt. Also man muss das alles mit Vorsicht genießen, ob das überhaupt jemals umgesetzt wird. Der zweite Kritikpunkt ist, dass man eben nicht diese Zentren, Auffanglager in Nordafrika, sondern bereits in Europa macht. Damit haben wir es einmal da. Das ist ja das Nächste. Dann kommen ja die Legionen von Flüchtlings- und Asylanwälten um die Ecken und werden uns dann erklären, wenn sie mal da sind, sollen sie mal wegschicken. Das ist ja völlig absurd in Wahrheit. Und das Dritte, und das ist der alles entscheidende Punkt ist, wir haben jetzt, ich habe es vorher gesagt, in den letzten 9 Jahren unter ÖVP-Innenminister 431.000 Asylanten nach Österreich reingebracht. Unfassbare Zahl. Das muss ich auf der Zunge zergehen lassen. Wir haben jedes Jahr eine Nettozuwanderung, also alle, die da bleiben, das heißt Zuwanderer minus Abwanderer, um die 250.000. Das ist die derzeitige Migrationspolitik der Regierung. Und in dieser Zeit geben wir auf einmal, und das sagt der Migrationspakt interessanterweise sehr exakt, geben wir Souveränität, Eigenentscheidung ab an die Europäische Union, weil künftig nicht mehr Österreich entscheiden wird, ob wir und wen wir aufnehmen, sondern die Europäische Union. Also das ist dasselbe Modell wie bei Corona und Pandemie die WHO. wo in wenigen Wochen eines zu einer Abstimmung kommen wird, wo die, auch die Regierung Nehammer dazu stimmen will, die komplette Kompetenz in Fragen der Pandemie an die WHO abzugeben. Das heißt, wann gibt es einen Lockdown, gibt es eine Impfpflicht, welche Medikamente dürfen wir nehmen, das entscheidet nicht mehr Österreich, sondern dann die WHO. Wird es unter einer freiheitlichen Regierung nie geben. Aber die jetzige will das durchziehen. Bleiben wir beim Migrationspakt. Was bedeutet das? Die kommen in die Auffangzentren dort und das, jeder, der Asylberechtigung dort bekommt, wird dann automatisch von der Europäischen Union aufgeteilt auf andere Länder. Na, wer wird da, das kann man sich auf einer Hand ausrechnen, wer wird da nach Österreich kommen? Die Mehrheit natürlich. Sie werden nicht gehen nach Polen und auch nicht nach Ungarn, weil dort ist nicht gerade so gut für die Flüchtlinge. Dort kriegst du kein Geld, dort bist du nicht sehr gewollt. Das zeigt der Staat auch dort, wir wollen eigentlich keine. Also werden sie, egal wo sie hingeschickt werden, wieder nach Österreich kommen. Und wir haben dasselbe Problem von vorne wieder. Das heißt, dieser Pakt ändert nichts. Wir werden weitere Massenzuwanderer haben. Es ändert auch nichts beim Familiennachzug. Es ändert nichts an der Aufteilung der Asylanten, die zu einem Großteil jetzt aus den kulturfremden Ländern, Afghanistan, Syrien etc. zu uns kommen. Das ist ein reines Placebo, rechtsunwirksam. Wir werden dieselben Probleme haben. Daher brauchen wir eine Regierung, die sich was traut, die Ärmel aufstrengt und die einen Asylstopp verhängt, und zwar sofort. Kein weiterer Asylant mehr in Österreich, weil wir haben noch immer, trotz des Migrationspaktes, die Dublin-Gesetze, die gelten und die sagen, wenn du über ein sicheres Drittland kommst, bist du nicht berechtigt, Asylant zu sein in Österreich. Das heißt, wir sind ja auch auf der rechtssicheren Seite, die das behaupten. Asylstopp und von denen, die da sind, massiver Abbau von jenen, die kriminell werden und jenen, die nicht integrationswillig sind. Woran merke ich das? Wenn sie nicht Deutsch lernen wollen, wenn sie sich hier nicht integrieren wollen, wenn sie nicht in die Schule gehen wollen, wenn sie nicht arbeiten gehen wollen, dann muss man sagen, wieder schauen. Dann haben sie in Österreich nichts verloren, weil wir sind nicht das AMS der ganzen Welt, das kleine Österreich. Punkt. Und das ist eine ordentliche Lösung, aber nicht dieser windige Migrationspakt.
Sie haben vorhin in der Pause gesagt, das ist der kleinste gemeinsame Nenner, der da jetzt in Form dieses Pakts oder auf den man sich geeinigt hat. Aber wird das Ihrer Meinung nach überhaupt irgendwas verändern? Wird das umgesetzt?
Ja, ich glaube, es war der Europäischen Union wichtig, dass sie vor Ende der Legislaturperiode noch in irgendeiner Form eine Entscheidung in dieser Frage treffen können oder einen Beschluss fassen können. Und offensichtlich war das, was herausgekommen ist und was gestern beschlossen wurde, das Ergebnis dieser Verhandlungen und offensichtlich auch der kleinste gemeinsame Nenner. Also ich finde auch, dass es sinnvoll und wichtig wäre, diese Auffanglager, die ich sehr vernünftig finde, nicht an den italienischen und griechischen Stränden zu machen, sondern in Nordafrika, weil nur so kann ich die gefährliche Überfahrt, die für viele Migrantinnen und Migranten leider oft auch tödlich endet, ich meine jetzt wieder drei Kinder, die ertrunken sind gestern durch so eine Überfahrt, kann ich das verhindern und dann kann ich sie auch dort lassen, aber immer mit der Verpflichtung, die Europäische Union schon hat, auch dafür zu schauen, dass in diesen Ländern auch die Wirtschaft angekurbelt wird und die Menschen dort eine Zukunftschance sehen, dass sie Arbeit haben, dass sie Einkommen haben, dass sie überleben können. Ich zweifle ein bisschen die Zahlen an, die der Peter Westenthaler gerade gesagt hat, mit Nettozuwanderung 250.000 im Jahr hieße eine einfache Rechnung in den letzten 4 Jahren. Nettozuwanderung müsste sich die österreichische Bevölkerung von 8 Millionen, etwas über 8 Millionen oder 8,3 Millionen, die wir bei der letzten Volkszählung hatten, auf 9,3 Millionen geändert
haben. Am besten Weg dort, wir sind bereits über 9 Millionen, wieder noch nur zur Info.
Ich weiß, wann die nächste Volkszählung sein wird, dann werden wir es wissen. Aber 250.000 netto zu
machen. Über 9 Millionen bereits.
Gut. Das ist lieber das alles Peter,
es, Statistik Austria, ich weiß nur, damit du es nachschauen kannst. Statistik Austria, hol dir die Statistik her. Die Nettozuwanderung, wie gesagt, das sind 250.000.
Gut. Ja, ich wollte sagen, dass ich was sage oder was?
So, Herr Schaub, sehen Sie es nur kritisch, diesen EU-Asylpakt?
Oder ich glaube, dass alle, die zugestimmt haben, auch bei den Sozialdemokraten gegeben, die dagegen waren. Es hat welche gegeben, die sozusagen mit Bauchweh zugestimmt haben. Ja, der Andreas Schieder, der Spitzenkandidat der SPÖ für die Europawahl, hat einmal gesagt, im Asylbereich hat die EU versagt. Da haben wir das gut gemerkt, diesen Satz, weil das im Prinzip richtig ist. Die Frage ist nur, wie viele Schlupflöcher gibt es da? Wie verbindlich ist es? Wie schaut die Umsetzung aus? Und du wirst die eine oder andere gesetzliche Änderung auch machen müssen. Ja? Weil wenn ich sage, ich mache Pushbacks jetzt an der österreichisch-ungarischen Grenze und mir erzählt einer, das geht nicht, weil es verboten ist, dann gibt es zwei Möglichkeiten, ich mache es trotzdem. Oder ich mache eine gesetzliche Änderung. Ja? Also diejenigen, die da jetzt dann in Europa im Parlament sind, müssen sich ja darüber überlegen, was für gesetzliche Änderungen man da machen muss, damit es auch wirklich eine Chance hat, dass es umgesetzt wird. Schau, die Verteilung mit dem Kopfgeld ist ja unglaublich. Ja. Also da gibt es eine Automatik, das wird dann verteilt und wer die das nimmt, muss 20.000 Euro pro zahlen. Ja. Pro Kopfgeld ist das. Ja. Ich meine, auf die Idee muss der echt einmal kommen. Anstatt dass die sagen, das machen die denen auch hier wiederum viel besser. Ja. Schon seit langem und besser. Ja. Und die, bei denen ist dieses Problem nicht. Und die machen das, gut, die liegen geografisch natürlich nicht so schlecht, da weit oben im Norden, aber trotzdem. Ja. Und wenn du da nicht rigid vorgehst, nicht die Botschaft aussendest, in Zukunft hat maximal einer eine Chance. Wenn er wirklich eine Asylberechtigung hat, dann wird sich dieser Strom und diese Bewegung verbunden mit wirtschaftlichen Verbesserungen in den Herkunftsländern möglicherweise reduzieren. Aber es ist das, was da steht, allein Außengrenze. Nur die einzigen Italiener können sagen, bei uns kennen sie in Albanien, dort, wo wir jetzt ein Lager haben. Was von der Meloni so eine kluge Überlegung war. Das ist zwar in Europa, aber doch nicht in der Europäischen Union. Das ist ein Denkansatz, über den man durchaus reden kann, dass die unter haftähnlichen Bedingungen 12 Wochen angehalten werden, bis zur Entscheidung zwingt, dass es eine schnelle Entscheidung gibt. Das halte ich sowieso für gescheit. Und die, die einen Schmäh haben und wissen, sie werden keinen Asylbescheid kriegen, da kommt ein Schnellverfahren, wenn das so umgesetzt wird. Ja, ich bin da ein Berufsskeptiker, weil ich habe so oft in der Politik gelernt, da gibt es die Überschriften, dann gibt es die Vorsätze, dann kommt einer, schaut mir dann treuherzigen Haschpappelblick an und ich bin nicht mehr bereit, dass ich das einfach so hinnehme und einfach so glaube. Ja. Also daher bin ich da skeptisch. Ich finde, dass die einmal überhaupt imstande waren, da etwas zu machen in dieser Richtung. Das ist einmal, und beginnen zu sagen, wo sind sichere Staaten, wo sind nicht sichere Staaten, dass die da mit dem einmal anfangen, das hat schon was. Aber mein Ziel wäre es, wie wir es vorher gesagt haben, außerhalb der Europäischen Union, wer glaubt, der muss einen Antrag stellen, kann ihm dort stellen und dann, wenn er abgelehnt wird, weg, zurück.
Ergänzen. Das Problem an der Geschichte ist, dass es ein reines Placebo ist für den innereuropäischen Bereich. Denn nochmal, die Praxis bedeutet, es kriegt einer dort in diesem Auffanglager Asyl zugestanden und wird jetzt zugeteilt nach Ungarn. Und das werden nicht wenige sein. Na, glaubst du im Ernst, dass der in Ungarn bleibt, wo er kein Geld kriegt? Wo er nichts kriegt, weil der Orban sich dazu entschlossen hat, das hat man in Österreich auch gut daran, keine Steuergelder mehr für Asylanten. Aus, Punkt. Das gibt es nicht. Es gibt nur mehr materielle, er kriegt ein Decken, er kriegt ein Jacken. Und deswegen geht er ja sofort am nächsten Tag von Ungarn ein paar Kilometer weiter nördlich nach Österreich, weil ja das innerösterreichische Gesetz gilt. Das heißt, wenn bei uns einer über die Grenze kommt und sagt Asyl, dann müssen wir ihn nehmen.
Das musst du aber ändern.
Weil, das bin ja dafür, dass wir das ändern, indem wir einen Asylstopp verhängen und sagen, es gibt keiner, na sicher, gell,
rechtlich die Möglichkeit, dass ich sagen kann, weißt du was, bleib in Ungarn. Und wenn ich da jetzt eine Verteilung der Europäischen Union habe und der kriegt, der sagt, okay, ist akzeptiert und es wird ihm zugeteilt, sag jetzt mal, so ist ja der Gedanke, der Ungarn muss in Ungarn bleiben. Und wenn er nicht in Ungarn bleibt, dann kann er überhaupt zurückfahren. Okay. Ja, dann
das tschüss. Das werden wir nicht tun. Egal. Nein, glaubst du, dass in Polen, Ungarn, diese ganzen super Länder, dass dort die Asylanten bleiben und sagen, da bauen wir da jetzt
eine Existenz ungefähr auf, so, ich bin ja auch kritisch.
Im polnischen Kohlebergwerk. Nein, der sagt, ich gehe nach Österreich, der geht nach Wien.
Dann ist es gescheitert.
Da ist der Bürgermeister Ludwig, der gibt mir dort 1200 Euro Mindestsicherung.
Da bin ich dafür.
Wenn er dann noch einen Familiennachzug macht, verdiene ich mehr wie österreichische
Familien. Ich bin für bundeseinheitliche Regelung, ich bin für eine Obergrenze beim Asyl, bei den Asylanträgen und ich bin, was die Mindestsicherung betrifft, eine bundeseinheitliche Regelung. Weil dort, wo Blaue in der Regierung sind, gibt es ja auch diese Mindestsicherung
für die Asylanträge. Aber ganz viel weniger wie in
Wien. Über 400
Euro. 400 in Oberösterreich, 1200.
Es sollte eine bundeseinheitliche Regelung geben, dann hört sich die Binnenwanderung auf. Bin ich
der Meinung. Okay. Gut, vielen Dank. Wir sind am Ende des Wahlbarometers angelangt, aber noch nicht am Ende der Sendung. Kurze Werbepause und dann gibt es gleich ein spannendes Interview mit Wolfgang Ambros. Der hat gestern einen Auftritt gehabt, nachdem er den letzten Jahr krankheitsbedingt absagen musste und hat dort dann unter anderem im Interview gleich bei Thomas Zeidler verkündet, dass er jetzt einen Herzschrittmacher braucht. Gleich mehr dazu nach einer ganz kurzen Werbepause geht es weiter.